Hallo und herzlich willkommen zu meiner Podcast-Folge Strategien im Kreuzverhör. Mein Name ist Tim. Ein kurzer Hinweis vorab. Dieser Podcast wird mit KI-Unterstützung produziert. Meine Stimme ist geklont, mein heutiger Gast ist eine fiktive KI-Persönlichkeit und alle Inhalte dienen ausschließlich der Information und Unterhaltung. Sie sind keine Anlageberatung. Mehr Details findet ihr in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Ich freue mich riesig, dass du heute wieder dabei bist. Wir haben heute eine wirklich spannende Mischung auf dem Zettel, von digitalem Geld über Investmentgiganten bis hin zu künstlicher Intelligenz und sogar Mode. Ich bin heute wie immer zusammen mit meiner geschätzten Kollegin im Studio. Hallo, wie geht es dir?
Hallo Tim, mir geht es fantastisch. Ich habe richtig Lust auf die Themen heute, weil sie auf den ersten Blick gar nicht zusammenzupassen scheinen, aber eigentlich alle etwas mit der Frage zu tun haben, wo die Welt in den nächsten 10 Jahren finanziell und technologisch hinsteuert. Ich glaube, wir sollten direkt mit einem Thema einsteigen, das uns in Europa betrifft, aber bei dem wir vielleicht gerade ein bisschen zu langsam sind. Es geht um den digitalen Euro und die gesamte Infrastruktur dahinter.
Oh ja, das ist ein Riesenthema. Wenn man sich das ansieht, hat man fast das Gefühl, Europa läuft Gefahr, die große Geldrevolution einfach zu verschlafen. Während die USA über sogenannte Stablecoins ihre Vorherrschaft des Dollars zementieren, wirkt die Europäische Zentralbank, also die EZB, eher skeptisch. Aber genau hier liegt doch eigentlich die Chance, oder?
Absolut. Wir müssen uns das mal so vorstellen. Stablecoins sind digitale Währungen, die an einen stabilen Wert gekoppelt sind, meistens an den Dollar. Wenn wir in Europa keine eigene, starke digitale Infrastruktur aufbauen, geben wir die Kontrolle über die Finanzarchitektur im Grunde an die Amerikaner ab. Deshalb ist es alternativlos, dass wir Lösungen für Euro-Stablecoins oder tokenisierte Einlagen entwickeln. Jetzt fragst du dich vielleicht, was diese Tokenisierung eigentlich ist. Ganz einfach gesagt bedeutet das, dass man reale Werte, wie zum Beispiel Geld oder Wertpapiere, in digitale Token umwandelt, die man dann viel effizienter handeln kann.
Das klingt erst einmal sehr technisch, aber die Logik dahinter ist eigentlich simpel. Wer die Technik kontrolliert, bestimmt die Spielregeln. Es gibt da ja ein paar starke Argumente, warum Europa hier trotzdem noch gewinnen kann. Da ist zum Beispiel MiCA. Das ist dieses neue EU-Regelwerk für digitale Vermögenswerte. Damit ist Europa quasi ein regulatorischer First Mover. Das heißt, wir haben einen klaren Rechtsrahmen, so etwas, das die USA bisher gar nicht in dieser Form haben.
Genau das ist der Punkt. Sicherheit und Rechtssicherheit ziehen Investoren an. Und wenn wir dann noch die Tokenisierung von Staatsanleihen oder Unternehmensbindungen vorantreiben, würde das die Liquidität in Europa massiv erhöhen. Das bedeutet im Klartext, dass Geld schneller und einfacher fließen kann, was der gesamten Wirtschaft zugutekommt. Aber wir dürfen die Augen nicht vor den Risiken verschließen. Es gibt da nämlich ein paar große Hürden.
Stimmt. Da ist zum Beispiel die bürokratische Trägheit. Man kennt das ja. Die EZB ist extrem vorsichtig. Es besteht die Gefahr, dass sie die Einführung digitaler Alternativen durch diese übermäßige Vorsicht eigentlich blockiert, anstatt sie zu fördern. Und dann ist da natürlich noch der gewaltige Netzwerkeffekt des US-Dollars. Der Dollar ist so dominant, dass ein Euro-Stablecoin es verdammt schwer haben könnte, überhaupt eine kritische Masse an Nutzern zu erreichen.
Und nicht zu vergessen, Europa ist ja nicht ein einzelnes Land, sondern ein Zusammenschluss. Wenn die einzelnen EU-Mitgliedstaaten jetzt alle unterschiedliche Ansätze verfolgen, riskieren wir eine Fragmentierung. Das heißt, wir hätten viele kleine Lösungen, aber keine einheitliche große Lösung, die global konkurrenzfähig ist. Aber lassen wir das Thema Geldinfrastruktur mal kurz beiseite und springen zu jemandem, der das Thema Kapitalallokation wie kein anderer beherrscht. Warren Buffett und sein Imperium Berkshire Hathaway.
Ah, die Legende. Ich finde es faszinierend, wie Buffett seine Strategie gerade anpasst. Er setzt ja massiv auf eine strategische Allianz mit dem japanischen Versicherer Tokio Marine. Das ist ein extrem kluger Schachzug. Berkshire bringt das riesige Kapital mit und Tokio Marine liefert die lokale Expertise und den Zugang zu den asiatischen Märkten. Wir sehen das zum Beispiel bei gemeinsamen Übernahmen von großen Versicherern wie Suncorp in Australien. Buffett kauft also nicht mehr nur einzelne Aktien, sondern er konsolidiert ganze Marktsegmente strategisch.
Das ist wirklich interessant, weil es zeigt, dass er diversifiziert. In einer Zeit, in der viele US-Aktien eigentlich überbewertet sind, weicht er auf globale Versicherungsökosysteme aus. Das bringt ihm stabile Cashflows und gleichzeitig Wachstumspotenziale in Asien. Für unsere Zuhörer ist hier ein Begriff wichtig, der sogenannte Float. Das ist im Versicherungsgeschäft das Geld, das die Versicherung von den Kunden einnimmt, bevor sie es für Schäden auszahlen muss. Dieses Geld liegt also quasi bereit und kann reinvestiert werden. Das ist wie ein zinsloser Kredit, mit dem Buffett sein Imperium weiter ausbauen kann.
Wahnsinn, diese Effizienz ist wirklich beeindruckend. Die Kombination aus Buffetts Cash-Reserven und dem Netzwerk von Tokio Marine ermöglicht Deals, die für andere Marktteilnehmer schlichtweg unmöglich wären. Außerdem hat das Ganze ein sehr defensives Profil. Versicherungen sind in Krisenzeiten oft resistenter als andere Branchen. Und durch den Fokus auf den asiatisch-pazifischen Raum reduziert er das Klumpenrisiko, also die zu starke Abhängigkeit von nur einem Markt, nämlich den USA.
Das klingt alles sehr perfekt, aber es gibt natürlich auch hier Unsicherheiten. Das größte Thema ist wohl das Nachfolgerisiko. Warren Buffett und sein verstorbener Partner Charlie Munger hatten eine ganz eigene Logik, wie sie das Imperium gesteuert haben. Die Frage ist, ob das System auch ohne diese beiden Genies genauso funktioniert. Und dann gibt es da noch die Währungsrisiken. Wer massiv in Japan und Australien investiert, macht sich abhängig vom Yen und vom australischen Dollarkurs.
Stimmt, Währungsschwankungen können die Rendite schnell auffressen. Und wir dürfen die Regulatorik nicht vergessen. Weltweit werden die Kapitalanforderungen für Versicherer strenger. Wenn die Regulierungsbehörden sagen, dass Versicherungen mehr Sicherheitskapital halten müssen, könnte das die Renditen drücken. Aber kommen wir mal in die Zukunft, in den Bereich der künstlichen Intelligenz. Da gibt es ein Unternehmen, das gerade massiv Aufmerksamkeit erregt, Perplexity AI.
Oh ja, Perplexity ist extrem spannend. Die versuchen ja im Grunde, die traditionelle Suche, wie wir sie von Google kennen, komplett zu ersetzen. Statt einer Liste von Links, durch die man sich klicken muss, liefert Perplexity ein Antwortmodell, das die Informationen zusammenfasst und das ist das Wichtigste, die Quellen direkt zitiert. Die Bewertung liegt momentan bei 30 Milliarden US-Dollar. Das klingt erst einmal astronomisch hoch, aber es gibt einen Gamechanger im Hintergrund, Nvidia.
Genau, die Rückendeckung durch Nvidia ist ein echtes Qualitätssiegel. Es ist fast so, als würde Nvidia sagen, das hier ist die Zukunft. Perplexity ist nicht mehr nur ein kleines Start-up, sondern ein Testfeld für die nächste Generation der Interaktion mit Computern, was man auch als Computer Use bezeichnet, wenn es ihnen gelingt, den Weg von der Suche zum fertigen Ergebnis radikal zu verkürzen, wird Perplexity zum zentralen Portal für den gesamten Internetzugang.
Die User Experience ist da wirklich überlegen. Für Power-User ist es einfach viel effizienter, eine direkte Antwort mit Quellen zu bekommen, als sich durch 10 verschiedene Google-Links zu wühlen. Und durch die Allianz mit Nvidia ist der Zugang zur notwendigen Rechenpower gesichert, was bei KI-Modellen ja das Nadelöhr ist. Wir erleben gerade eine massive Verschiebung der Nutzergewohnheiten hin zu KI-Agenten, die Aufgaben für uns erledigen, anstatt uns nur Informationen zu zeigen.
Aber auch hier gibt es natürlich ein paar heftige Gegenargumente oder Risiken. Die größte Gefahr ist natürlich die Reaktion von Google. Wenn Google seine Suche vollständig auf Gemini-Antworten umstellt, könnte Perplexity seinen einzigartigen Vorteil verlieren. Und dann sind da noch die rechtlichen Kämpfe. Die Verlage sind nicht gerade begeistert, wenn eine KI ihre Inhalte zusammenfasst, ohne dass die Nutzer die Originalseite besuchen. Urheberrechtsstreitigkeiten könnten das Geschäftsmodell ernsthaft gefährden.
Und ein ganz pragmatischer Punkt, die Monetarisierung. Bisher ist es unklar, ob die Leute wirklich bereit sind, monatlich für eine Such-KI zu bezahlen. Wenn sie am Ende doch wieder auf ein Werbemodell setzen müssen, könnte das die Qualität und das gesamte Konzept zerstören. Das war jetzt viel Technik und harte Finanzen. Lass uns zum Abschluss über etwas kommen, das man anziehen kann, aber das trotzdem eine faszinierende finanzielle Geschichte erzählt. Die Renaissance des Quiet Luxury.
Ja, das ist ein Trend, den man momentan überall sieht. Quiet Luxury bedeutet übersetzt ja etwa stillem Luxus. Es geht weg von den riesigen Logos und dem extremen Gehabe und hin zu zeitlosem, weniger auffälligem Design und funktionaler Hochwertigkeit. Interessanterweise sieht man das an den Zahlen. Während die ganz großen europäischen Luxusgiganten wie LVMH, also Louis Vuitton oder Kering mit Gucci gerade kämpfen, weil die Nachfrage in China nachlässt und der Ultra-Luxus-Markt gesättigt ist, sind Marken wie Ralph Lauren bemerkenswert stabil.
Genau, das liegt daran, dass Ralph Lauren eine breitere, zahlungskräftige Mittelschicht anspricht. Diese Leute reagieren viel weniger volatil als die Käufer von extremen Statussymbolen. Und wenn wir über Komfort und Gesundheit sprechen, muss man über Birkenstock reden. Die profitieren von einem dauerhaften Trend zu bequemen Schuhen, was sich in sehr starken Quartalszahlen widerspiegelt. Diese Marken sind einfach resilienter, weil sie weniger abhängig von einzelnen Märkten wie China sind.
Das ist ein wichtiger Punkt. Zeitlose Designs unterliegen viel weniger modischen Schwankungen als die Trendkollektionen der großen Modehäuser. Wer einen klassischen Preppy-Stil von Ralph Lauren oder Birkenstocks trägt, muss nicht alle 6 Monate seine komplette Garderobe austauschen, weil der Trend vorbei ist. Das schafft eine enorme Markenloyalität und hohe Wiederkaufsraten.
Absolut, aber auch im Modebereich gibt es natürlich Risiken. Eine tiefe Rezession in den USA würde natürlich auch diese resilienten Marken treffen, da der Konsum insgesamt zurückgehen würde. Und dann gibt es diesen starken Konkurrenzdruck durch neue Direct-to-Consumer-Marken, die über aggressives Online-Marketing Marktanteile gewinnen. Zudem könnten steigende Rohstoffpreise für hochwertiges Leder und Textilien die Gewinnmargen drücken.
Es ist wirklich faszinierend, wie diese Themen alle miteinander verknüpft sind. Ob es nun die digitale Infrastruktur des Euros ist, die globale Expansion von Warren Buffett, die Revolution der Suche durch KI oder der Wandel in der Modewelt. Es geht immer darum, wie man sich an neue Gegebenheiten anpasst und wo die langfristige Stabilität liegt. Das war es für heute. Ich glaube, wir haben einen guten Überblick über diese spannenden Entwicklungen bekommen.
Ja, das fand ich auch. Ein toller Mix aus Strategie, Technik und Lifestyle. Vielen Dank fürs Zuhören und dass ihr uns heute begleitet habt. Wir freuen uns schon auf die nächste Folge.
Genau, macht es gut, bleibt neugierig und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Das war's mit der heutigen Folge von Strategien im Kreuzverhör. Ich danke euch fürs Zuhören und wer mich unterstützen will, lässt ein Abo da oder eine Bewertung. Hier noch ein wichtiger Transparenz- und Haftungsausschluss. Sämtliche Inhalte dieses Podcasts, einschließlich der Recherchen, Analysen und Texte, wurden mit Hilfe von künstlicher Intelligenz erarbeitet. Die Moderation nutzt eine geklonte Stimme und bei unserem Gast handelt es sich um eine rein fiktive, synthetisch erzeugte KI-Figur. Bitte beachtet, alle besprochenen Informationen, Daten und Meinungen dienen ausschließlich der allgemeinen Information und Unterhaltung. Sie stellen ausdrücklich keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Börsengeschäfte sind mit finanziellen Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden. Da KI-Systeme Fehler machen können, übernehmen wir keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Daten. Trefft eure Finanzentscheidungen immer auf Basis eigener Recherche. Den vollständigen Disclaimer sowie Informationen zu eventuellen Interessenkonflikten findet ihr in den Shownotes. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.